Uwe Carsten Heyer ist Ihnen bekannt als ehemaliger Redenschreiber von Willy Brandt, als ehemaliger Pressesprecher von Gerhard Schröder, vor allem aber als Journalist und Autor. Seine Familiengeschichte Schicksalsjahre ist vor 2 Jahren verfilmt worden. Und jetzt hat er sich wieder einer Familie zugewandt, tja, über die vielleicht viele gar nicht wissen, dass die einzelnen berühmten Familienmitglieder miteinander verbandelt sind, familiär, nämlich die Benjamins, eine deutsche Jahrhundertfamilie oder eine deutsche Familie. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Uwe Carsten Heyer. Wir gucken gleich mal auf das Buchcover, denn da sehen wir die beiden berühmtesten Benjamins. Sie sehen es da vorne auf dem Tisch, Walter Benjamin natürlich, geboren 1892, und hier unten rechts Hilde Benjamin, geboren 1902, die frühere Justizministerin der DDR. Die war nämlich mit Walters Bruder Georg verheiratet. Und für Sie, Herr Heyer, war diese Verwandtschaft, glaube ich, auch erstmal eine Entdeckung, ne?
Ja, ich habe meine ersten 10 oder 11 Lebensjahre in der sich entwickelnden DDR verbracht, in Rostock, und bin da auch eingeschult worden und hörte so immer so am Rande, durchaus mit Gruselfaktor, Hilde Benjamin, und wurde die Russin genannt als Nickname, weil sie so einen Zopf hatte, der über den Kopf getragen wurde. Und wie man dann sehen konnte an den Ehefrauen der russischen Soldaten, dass das eine in Russland offenbar sehr beliebte Frisur war, und sie hatte sie. Und also war das sozusagen sofort angeklebt an sie, dass sie die Russin genannt wurde. Das hatte ich in Erinnerung, und gleichzeitig im Laufe meines Lebens hatte ich mehr und mehr das Gefühl, dass sie auch so etwas wie eine Projektionsfläche warf in der kalten Kriegsrhetorik, die zwischen Ost und West ja immer eine Rolle gespielt hat, jedenfalls sehr lange eine Rolle gespielt hat. Und dass an ihr abgeladen wurde, viel abgeladen wurde, was im Grunde eine gemeinsame, das gemeinsame Erbe dessen ist, was das größte Desaster der Deutschen war. Das war nämlich nicht die DDR, nach meiner Überzeugung, sondern das größte Desaster war der Nationalsozialismus, dem alles andere gefolgt ist. Und wenn man sich in diese Frage begibt, was war das eigentlich zwischen den beiden Deutschländern, dann muss man eben sehen, es waren sowohl funktionale Fragen, welche Rolle spielte die Bundesrepublik, welche Rolle spielte in diesem Ost-West-Konflikt die DDR, und wie spiegeln sich diese beiden Länder immer, die dann sich entwickelten und als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges dann am Ende auch zeitweilig akzeptiert werden konnten. Wie spiegeln die sich denn, und wie versteht man auf diese Weise, was in diesen beiden Ländern an Debatte oder Nicht-Debatte los war? Die DDR hat sich ja immer als sozusagen antifaschistisch verstanden. Und in der Bundesrepublik muss man einfach konstatieren, dass bis weit in die 70er Jahre hinein dort die Funktionselite der Nazis 1:1 von den Richtern bis zur Wirtschaft übernommen worden waren. Und da hatte sich nicht so viel geändert, jedenfalls nicht in den Mentalitäten. Auch ein Ergebnis, eine Haltung, die den Machtanspruch Moskaus als den entscheidenden Punkt der Debatte betrachtet hat und nicht so sehr die Frage, womit haben wir das eigentlich, wie ist das eigentlich entstanden, dass nach 1945 die Teilung Deutschlands damit sozusagen die Spaltung Europas eingeleitet wurde. Alles Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, und gerne wurde das verdrängt, aber dann am Ende doch auch in Westdeutschland ab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wurde doch damit begonnen, diese Frage zu stellen. Wie war das möglich, dieses Desaster der Deutschen Und was kann man tun, damit es sich nicht wiederholt? Und das ist ein Teil dieses Buches. Entlang dieser Familie, die in diesen 100 Jahren deutscher Geschichte vom Ersten Weltkrieg bis heute sozusagen eingebettet ist, lässt sich viel erzählen und erklären, welche Prägungen, welche Haltungen im Widerstand möglich waren. Und das hat mich gereizt und daher dieses Buch.
Und wir sollten auch genau über diese Familie sprechen. Mich würde aber erst interessieren, wenn ich es richtig weiß, wollten Sie eigentlich, und das war Ihr Ausgangspunkt, ein Buch über Hilde Benjamin schreiben. In welchem Zusammenhang ist Ihnen denn klar geworden, ach guck an, die ist ja verwandt und verschwägert im wahrsten Sinne des Wortes mit Walter Benjamin?
Naja, und sie ist verheiratet mit seinem jüngeren Bruder Georg Benjamin, der auf schreckliche Weise in Mauthausen ums Leben gekommen, KZ Mauthausen ums Leben gekommen ist, weil er gleich zwei Kainsmale hatte für die Nazizeit. Er war Jude und Kommunist. Und das war sozusagen eine Lebenssituation, die am Ende sozusagen lebensbedrohlich war in dieser Zeit jedenfalls. Und entsprechend ist er auch auf schreckliche Weise umgebracht worden in diesem KZ Mauthausen. Das heißt also, das Leben von Hilde Benjamin ist auch eingebettet in die Dramatik dieser Familiengeschichte. Und was auch sozusagen ja auch den Widerspruch, zum Widerspruch reizt, warum sie nach 1945, als sie dann mit den Aufräumarbeiten im Justizbereich, also das heißt der Entlassung der braunen Richter in der DDR, jedenfalls fand das ja statt, warum ist dann so eine merkwürdige Form, ja, der Nachahmung Recht sozusagen als Waffe und nicht als Ausgleich in einer Gesellschaft zu benutzen.
Das ist ja wirklich interessant. Haben Sie eine Antwort darauf gefunden? Man fragt Sie es tatsächlich. Also was sie alles erlebt hat, ihre ganze angeheiratete Verwandtschaft wurde umgebracht. Walter Benjamin starb 1940, brachte sich selber um in einer aussichtslosen, für ihn aussichtslosen Situation. Er wollte über Spanien in die USA fliehen. Ihr Mann Georg, Sie haben es gerade gesagt, kam im KZ Mauthausen um. Es gab noch eine Cousine, eine angeheiratete, Gertrud Kolmer, die berühmte Lyrikerin. Auch sie wurde in Auschwitz ermordet. Und eine jüngere Schwester von Walter und Georg, Dora, die 1946 in der Schweiz an Krebs gestorben ist. So, und dann haben wir eine Hilde Benjamin, die dann... Wir gehen vielleicht nachher nochmal in die Jugendzeiten zurück, weil das ja auch spannend ist, die in der Weimarer Republik Jura studiert hat, als Juristin gearbeitet hat, als Anwältin, das Elend auch der Arbeiterschaft gesehen hat, sich da Kommunistin war und nach dem Zweiten Weltkrieg geht sie in die DDR in der Hoffnung, das ist das bessere Deutschland, die nehmen den antifaschistischen Kampf auf und arbeitet aber eigentlich mit den Mechanismen, die sie im Grunde ja verachten muss, die sie in der Weimarer Republik kennengelernt hat, eine Justiz, die politisch ist, die gewaltsam ist, die Macht ausübt. Und das macht sie letztlich aber in der DDR ja auch als Justizministerin und als Vorsitzende diverser Verfahren.
Ja, ich glaube, dass da sehr viele Aspekte wirksam sind. Das ist ein ganzer Cocktail von Motiven, die man da, glaube ich, benennen muss. Unter anderem natürlich die Spaltung Europas. Der Machtanspruch auf der einen Seite Moskaus und der Machtanspruch auch der westlichen Alliierten auf den westeuropäischen Teil, sodass diese beiden Deutschländer sozusagen auch Teil dieser Auseinandersetzung geworden sind und wurden. Es ist ja nicht so, dass die DDR in den ersten 10, 15 Jahren ihres Bestehens sozusagen sich aus sich selbst heraus entwickeln konnte, sondern sie war auch immer konfrontiert mit in dieser Zeit des Kalten Krieges mit Machtansprüchen, die dazu ausersehen waren, sie als die DDR als Staat zu eliminieren, aufzugeben. Und insoweit war es, glaube ich, immer auch eine Situation, da die sozusagen Abwehrhaltung und damit etwas erreichte oder was entwickelte, wo ja viele den Eindruck hatten, wenn wir erstmal die Chance haben, ohne diesen Außendruck demokratisch-sozialistische Strukturen zu schaffen, dann überwinden wir auch die gegenwärtigen Fehler, die wir machen. Das war ja immer eine merkwürdige Situation, die man da konstatieren musste. Und ich glaube, dass ein Teil dessen, was sozusagen die Projektionsfläche Hilde Benjamin aus dem Westen war, nur erklärbar ist mit dieser kalten Kriegsrhetorik, die da eine Rolle spielte. Sie war jedenfalls nicht vergleichbar mit den Nazi-Richtern, überhaupt nicht. Sie war hart und parteilich und in jeder Hinsicht hat sie ihre Urteile auch, sagen wir mal, erzieherisch verstanden. Kein Vergnügen, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, wer unter sie leiden musste und gelitten hat, der weiß, wovon ich rede. Aber es war auch Teil einer Auseinandersetzung, der man sich auch nur schwerlich entziehen konnte. Und das war dieser Ost-West-Gegensatz und die Tatsache, dass jedenfalls im Westen unter den Bedingungen dort eins jedenfalls vermieden werden sollte, nämlich eine ähnliche Bearbeitung der eigenen Geschichte, wie sie in der DDR der Fall ist.
Also für mich ist das tatsächlich auch sogar nachvollziehbar in den 50er, vielleicht auch noch 60er Jahren. Aber später wird es ja dann schwierig und sie hat auch Leute verurteilt, die einfach einen besseren Sozialismus wollten.
Ja. Ja,
also und so diese Zwischenebene, diesen Schritt, den hat sie ja eigentlich nie gemacht. Also ja, diese Linie, beinhart, hat sie bis zum Schluss, ich glaube bis 67 war sie Justizministerin, hat sie die ja durchgehalten.
Ja, das ist wahr. Bis zu dem Moment, wo Ulbricht, glaube ich, oder ja, Ulbricht das Gefühl hatte, jetzt brauchen wir sozusagen propagandistisch mal eine weichere Linie. Mhm. Also Hilde, du musst jetzt deinen Job hier aufgeben.
Du das hat sie dann noch. Stehst nicht für das Weiche.
Stehst nicht für das Weiche. Natürlich, aber ich glaube dennoch, man muss sie ja nicht beschönigen. Das geht auch gar nicht. Soll man auch gar nicht tun. Aber wenigstens zu verstehen, welche Haltung und Prägung sie zu der gemacht haben, die sie am Ende war. Das, glaube ich, muss man wenigstens versuchen. Wenn ich mich sozusagen in ihre Schuhe stelle und darüber nachdenke, wie es mir geht, welche Rachegefühle sich bei mir entwickeln würden vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ich nicht einem einzigen der Menschen, die mir nahe stand, vor ihrem Tod wenigstens auf Wiedersehen sagen konnte, sondern dass das mit ihr gemacht wurde, wie mit anderen auch, dass die Nazis sozusagen alle eliminiert haben, nur weil sie Juden waren. Und sie war arisch ausgewiesen, was ihrem Sohn, der als Michael, der als Mischling ersten Grades in diesem Nazi-Jargon genannt wurde, der keine höhere Schule besuchen durfte. Ich kann mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Nazis am Ende diesen Krieg gewonnen hätten, was mit den Anführung Mischlingen passiert wäre in dieser merkwürdigen Überhöhung der Herrenmenschen, die da eine Rolle spielten. Ich glaube, das muss man alles mit einbeziehen und am Ende dich doch darüber nachdenken, wie kriegt man es hin, dass nicht eine ostdeutsche Geschichtsschreibung und eine westdeutsche Geschichtsschreibung sich gegenüberstehen und die innere Spaltung, mit der wir es hier im Lande immer noch zu tun haben, auch darüber noch mal deutlich wird, sondern die Frage steht, kriegen wir es hin, über solche Familiengeschichten, über solche Opfergeschichten, so etwas wie eine gemeinsame Erzählung unserer Geschichte hin? Und mindestens sollte man doch konzidieren, dass die höhere Rechnung dessen, was aus dem Nationalsozialismus an Rechnungen geschrieben wurden, durch die DDR-Bürger bezahlt wurden und weniger durch die bundesdeutschen Bürger. Die hatten es besser, jedenfalls was ihre Lebenssituation angeht und ihre existenziellen Möglichkeiten angeht. Von daher, ich glaube, es wird Zeit, dass wir wenigstens den Versuch machen, entlang unserer eigenen Geschichte die einzelnen Menschen, die wir da so projektiv vor uns haben, wenigstens fair zu behandeln.
Aber man versteht
nicht im Sinne von beschönigen, aber wenigstens fair.
Aber man versteht es ja eigentlich nur, Herr Haie, wenn man der Psychologie das, was sich da entwickelt hat, was da passiert ist, in dieser Person auch versteht. Und eine Person, die eben wirklich so viel Leid erfahren hat, die auch staatliche Unterdrückung ja aus eigener, direkter, unmittelbarer Anschauung erlebt hat. Haben Sie verstanden, wie sie dann dazu kommt, in Ihrer Position eigentlich Ähnliches zu tun?
Ich kann es mir erklären, aber ich würde es nicht verstehen. Das ist, glaube ich, ein Unterschied.
Sie haben ja viele Briefe von mir.
Und vielleicht doch noch mal einen Punkt.
Ja?
Ich glaube, dies ist keine Biografie von Hilde Benjamin.
Schon klar.
Das ist die erzählte Geschichte einer Familie, in die aus sie eingebettet war und aus der heraus sie erklärbar wird. Ohne dass ich damit, dafür ist mir die Distanz auch wichtig, ohne dass ich damit Freisprüche vornehmen wollte oder vorgenommen hätte. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht darum, wie verändert eine Situation, Lebenssituation, die immer widerständig war im Nationalsozialismus, die eigene Persönlichkeit. Wie verändert die Erfahrung, dass der Justizbereich in der Weimarer Zeit der Steigbügelhalter der Nazis war, wie verändert das dein Verhältnis zum bürgerlichen Recht? Welche Art von Nachdenklichkeit ist hier zu allem anderen gefordert, darüber wenigstens die Motive eines Menschen lesen zu lernen, wenn man sie auch nicht teilen muss? Das ist mein, wenn Sie so wollen, Motiv, dieses Buch geschrieben zu haben. Es ist ein politisches Buch, es ist keine Biografie und schon gar keine wissenschaftliche Abhandlung.
Und das soll natürlich auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Familienmitgliedern deutlich machen. Das macht es ja auch. Welche Verbindung sehen Sie denn zwischen Hilde Benjamin und dem Philosophen Walter Benjamin, der ja sich tatsächlich auch schon früh, der sehr skeptisch war, ja, auch erstaunlich früh skeptisch war gegen autoritäre und dogmatische Gesellschaftsmodelle.
Das ist wahr. Ich glaube, dass Sie sich möglicherweise hätten Sie die Chance gehabt, nach 33 miteinander zu reden, sich besser verstanden hätten als nach 45 und vor 33 möglicherweise. Denn Walter Benjamin hat ja eine relativ lange Zeit gebraucht, um sowas wie einen politischen Standort zu entwickeln. Er war ja jemand, der als Studentenführer eher sozusagen einen idealistischen Jugendwahn nachhing, nach dem Motto, wenn das nur unpolitisch ist, wäre es gut. Und hat erst im Laufe seines Lebens sehr schnell dann allerdings um 1930 herum gelernt, dass am Ende alles politisch ist, ob man das hier herauszählt oder ob man das Gefühl hat, dass man sich nicht heraushalten darf. Von daher war er immer jemand, der von Marx sehr beeindruckt war, aber sehr skeptisch war, ob das, was sich in Russland entwickelte, wirklich eine Perspektive hat. Mhm. Vielleicht lässt sich das an einem Wort von ihm deutlich machen. Marx sagt ja, dass Revolutionen sozusagen die Lokomotive des Fortschritts, des menschlichen Fortschritts sind. Und Benjamin setzt dagegen, vielleicht ist die Lokomotive der Fortschritt, sondern die Revolution nicht der Fortschritt und somit nicht Lokomotive, sondern möglicherweise die Notbremse, die Menschen brauchen, die das Gefühl haben, wenn wir jetzt nicht innehalten, würden wir das, was wir, was Zukunft bedeutet, weiter verspielen. Also einen sehr skeptischen Satz dagegen zu setzen, was ihn, glaube ich, immer davon abgehalten hat, je sozusagen sich in der Kommunistischen Partei etwa wiederzufinden. Das hätte ihm, glaube ich, nach 45 eben das noch schwerer gefallen. Als klar war, wie sehr dieser Stalinismus und Stalin zugleich dazu beigetragen hat, das, was Idee im Humanismus, auch im sozialistischen Humanismus war, so zu zerstören, dass am Ende keiner mehr glaubte, dass daraus irgendeine Art von Verbesserung des menschlichen Lebens und gegen Ausbeutung und Unterdrückung möglich war. Von daher, ja, ich glaube, sie hätten sich oft gestritten. Das ist, glaube ich, jedenfalls nach 45 sehr intensiv sogar. Das glaube ich.
Die große Zäsur in der Familie Benjamin war wie für viele andere natürlich auch der Erste Weltkrieg. Die Geschwister Walter, Georg, Dora sind aufgewachsen im klassischen assimilierten jüdischen Großbürgertum. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, ist Walter Benjamin 22, Georg 19 und Dora ist noch ganz jung.
13, ja.
13. Hat es die drei unterschiedlich geprägt? Weil mit 22 ist natürlich eine andere Geschichte als mit 13.
Ja. Walter ist, glaube ich, von dieser jüdischen Großbürgerlichkeit, die im 18. oder im 19. Jahrhundert die Salons und danach sozusagen die Elite war, was die Industrialisierung anging. Mhm. Er ist also von dieser eher großbürgerlich-jüdischen Situation sehr viel mehr betroffen und geprägt worden, als das bei seinem Bruder der Fall war. Walter ist nicht eingezogen worden, weil er extrem kurzsichtig war. Jetzt spreche ich vom Ersten Weltkrieg. Und Georg, sein jüngerer Bruder, hat jeden Tag dieses Ersten Weltkrieges als Soldat erlebt und jeden Tag gehasst, dass er das musste. Und ist dann nach dem Krieg in dieses revolutionäre, aufrührerische Berlin zurückgekommen und war sehr, glaube ich, überzeugt davon, dass die bürgerliche Gesellschaft ihrem Ende zugeht und man eine neue historische Phase braucht, um den Gründen dieses Ersten Weltkrieges einerseits nachzugehen und andererseits zu verhindern, dass es hier wieder möglich wurde. Wohin das dann am Ende geführt hat, wissen wir alle, in den Zweiten Weltkrieg. Und dass der Erste Weltkrieg jedenfalls mit dazu beigetragen hat, die Gesellschaft, in der das Jahr 1933 sie entwickelte, zu brutalisieren, wenig Raum zu lassen für Pluralität, glaube ich. Mhm. Das hängt alles damit zusammen. Ich glaube, wir müssen sehen, dass wir diese Geschichtsphase dieser 100 Jahre, die sich an dieser Familie, wie ich finde, auf eine exemplarische Weise ablesen lässt, auch nochmal unter dem Aspekt betrachten, dass wir als sogenannte Wessis demütiger in die DDR schauen und als DDR-Bürger weniger das Gefühl haben, sozusagen die Unterprivilegierten in dieser Auseinandersetzung zu sein. Ich glaube, dass man beides überwinden muss, wenn es darum geht, so etwas wie ein deutsches Lesebuch und Geschichtsbuch zu schreiben, in dem keiner sich sozusagen zurückstellen kann und sagen, ich habe damit nichts zu tun.
Beim Ersten Weltkrieg sieht man ja ganz deutlich, wie das die Geschwister Benjamin komplett politisiert hat.
Ja.
Ja, also bei Georg vielleicht am stärksten, stärker noch als, ja, vielleicht nicht, aber doch in dem, was er tut. Er studiert Medizin, geht als Kinderarzt in, man würde heute sagen, sozialen Brennpunkt,
ja.
In den roten Bedding,
ja.
Wo sich wirklich das ganze Elend manifestiert. Und Dora geht im Prinzip, sie studiert Betriebswirtschaft, alle drei haben eine akademische Ausbildung. Sie geht in eine ähnliche Richtung. Sie forscht über Heimarbeit, Fabrikarbeit, die Rolle der Frau, also wirklich sehr aufklärerisch und emanzipiert. Sie ist aber, glaube ich, keine Kommunistin, während Georg Kommunist
war. Ja, ja. Ja, Georg, aber einer, von dem alle, die ihn kannten, sagten, dass er undogmatisch war. Dass im Wedding wurde er der heilige Georg genannt, weil er Kinder unentgeltlich, er war Kinderarzt, unentgeltlich behandelt hat und als dann kommunistischer Abgeordneter im Stadtrat den Versuch machte, die Lebenssituation dieser Menschen zu verbessern. Also das war jemand, mit dem Sie und ich uns, glaube ich, gut verstanden hätten.
Er klingt jedenfalls total sympathisch.
Ja, so ist es.
Und sehr engagiert.
Und er kommt ihm auch ganz nah. Ich habe dadurch, dass Hilde Benjamin alle Briefe, die er aus dem, er ist ja zweimal verurteilt worden und war dann, bis er im KZ ermordet wurde, im Brandenburg im Zuchthaus. Aus dieser Zeit gibt es über 30 Briefe von ihm an Hilde, die, da sie noch in Sütterlin-Schrift geschrieben wurde, die, glaube ich, kaum einer, weiß nicht, jedenfalls kaum einer lesen kann, mir würde es jedenfalls schwerfallen, das zu tun, hat sie das übertragen, damit ihr Sohn, um den es dabei auch vielfach geht, Erziehungsfragen haben sie brieflich diskutiert, wenn sie das lesen und ihnen dieser Mann nicht ganz nahe kommt und ihnen diese Zuneigung dieses Ehepaares nicht ganz klar wird, dann weiß ich nicht, was man tun muss, um sowas wie eine Gefühlslage zu entwickeln, die auch dazu führt, den Hintergrund, den der sie geprägt hat, wenigstens mit einzubeziehen in die Beurteilung ihrer Person.
Ja, aber es ist auch wahnsinnig. Also wenn man das liest, ist es wirklich sehr beeindruckend, wenn man sich das vorstellt, er sitzt da im Konzentrationslager und kümmert sich liebevoll und begleitet das sozusagen in jeder Phase, sagt auch seiner Frau, schreibt mir alles ganz genau auf, die pädagogische Betreuung und Erziehung seines Sohnes Michael. Das ist schon verrückt.
Ja, also das wird ja aus den Zeugnissen, die ich glücklicherweise durch die Schwägerin von Hilde Benjamin, also dem der Ehefrau ihres Sohnes Michael, die den Nachlass der ganzen Familie sozusagen verwaltet und in Ordnung hält, hatte ich Gelegenheit, alle Briefe zu lesen und mir damit das Leben dieser fünf Menschen, um die es am Ende geht, sehr zu vergegenwärtigen und daraus eben doch auch den Schluss zu ziehen, dass es keine sozusagen Ost-West-Differenz geben sollte in der Betrachtung unserer gemeinsamen Geschichte, sondern nur die jeweiligen unterschiedlichen Anteile daran kann man dann wahrnehmen. Und ich glaube, dass es notwendig ist, diesen Blick in die Vergangenheit nochmal zu werfen, damit wir das, was wir doch alle wollen, das nie wieder oder dem nie wieder, eine wirkliche Festigkeit und Zukunft zu geben. Und wie notwendig das ist, kann man ja jeden Tag in den Zeitungen lesen, welche Art von Wiedererwachen neonazistischer Entwicklung wir auch in der Bundesrepublik neu zu konstatieren haben. Oder wer hätte vor 10 Jahren geglaubt, dass es möglich ist, dass vor jedem Flüchtlingsheim die NPD sozusagen den Mob mobilisieren kann und das im Jahre 2014. Also ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir aus unserer Geschichte nicht die falschen Schlussfolgerungen ziehen.
Ich meine, eigentlich, Herr Haie, und wir sind schon kurz vor voll, ist das perfekte Schlusswort. Und ich hätte zwar noch eine ganze Menge Fragen, aber an dem Punkt, denke ich, beenden wir dann das Gespräch. Und ich danke Ihnen sehr, Uwe Carsten Haie mit Die Benjamins, eine deutsche Familie erschienen, das ist im Aufbau.